Am 11. November endete der große Krieg 1918 mit dem Waffenstillstand von Compiègne. Der große Krieg gemeint ist natürlich der Erste Weltkrieg. Die vier Kriegsjahre erfassten Europa, den Nahen Osten, Afrika, Ostasien und die Ozeane. Die Bilanz des Ganzen war schrecklich. Etwa 15 bis 22 Millionen Menschen verloren durch diesen Krieg ihr Leben. Um die Hälfte davon waren ZivilistInnen. Wegen der Größe und der Brutalität des Krieges bleibt bis heute diese Zahl bei einer ungenauen Schätzung. Er begann mit der Kriegserklärung Österreichs-Ungarns an Serbien am 28. Juli 1914, die wiederum auf das Attentat von Sarajevo vom 28. Juni 1914 folgte und die dadurch ausgelöste Juli-Krise. Und im August schon hat auch das Deutsche Kaiserreich damals noch sich diesem Krieg dann angeschlossen.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen!
Die Kriegsbeteiligten sind die meisten wohl bekannt. Das Deutsche Kaiserreich, Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien auf der einen Seite. Frankreich, Großbritannien und sein britisches Weltreich, Russland, Serbien, Belgien, Italien, Rumänien, Japan und die USA auf der anderen. Zurückblickend markiert der Große Krieg zwei Wendepunkte der Geschichte. Zum einen läutet sein Ende auch ein langsames Ende des Imperialismus ein, einen kurzen Hoffnungsschimmer, bevor der Faschismus die Welt erneut in Blut tränken würde. Zum anderen verändert er die Kriegsführung für immer. Vorbei war die Zeit kurzer, schneller Feldzüge, berittener Truppen und die kurzlebigen, aber tödlichen Auseinandersetzungen zwischen den imperialen Reichen. Stattdessen entwickelte sich eine totalitäre Kriegsdynamik, getragen von einer Massenbegeisterung für den Kampf. Massenweise wurde die Bevölkerung an die Front geschickt und im Stellungskrieg zerrieben. Ganze Landstriche wurden systematisch zerstört. Mit modernen Waffen wurde das Morden auf ein industrielles Maß angehoben, welches seinen vorläufigen Gipfel im Einsatz von Giftgas fand. Die Umgestaltung der kompletten Wirtschaft auf den Krieg legte den Grundstein für die faschistische Mobilisierung der Produktion und die bürokratisch indifferente Effizienz der Planwirtschaft im real existierenden Sozialismus. Doch die Art und Weise, wie dieser Krieg zu Ende ging, war zugleich ein Hoffnungsschimmer. Nachdem die Seekriegsleitung mit dem Flottenbefehl vom 24. Oktober 1918 im Sinne eines ehrenvollen Untergangs, Zitat, die bisher vermiedene, nahezu aussichtslose Entscheidungsschlacht mit der Grand Fleet von England suchte, weckte sie den Widerstand von Matrosen, die in wachsender Zahl den Befehl verweigerten und in deren Zuge die Novemberrevolution stattfand. Uli Schiepels, der Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung Kiel, beschreibt die Situation, die in diesen Aufstand gipfelte.
Wenn man sich nämlich anschaut, wie die Situation tatsächlich im Oktober 1918 war, so war es nicht eben so eindeutig. Also zwar ist klar, dass der Krieg verloren war, aber es gab eine Auseinandersetzung, eine politische Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit den USA. Da gingen mehrere Noten, wie es so schön heißt, also diplomatische Noten hin und her, um die Art und Weise der Beendigung des Krieges. Und in diesem Kontext spitzte sich die Situation im Oktober schon so zu, dass der Präsident Wilson gesagt hat, okay, Frieden, aber nur, wenn ihr eure Flotte auch abgebt. Und das war sozusagen eine neue Situation. Und in diesem Kontext, die Matrosen haben dann gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr auslaufen. Die haben das ja gemerkt. Tatsächlich wollte die Marineleitung, die Kriegsleitung nochmal auslaufen gegen England. Das haben die Matrosen spitz gekriegt, weil entsprechend natürlich die Schiffe ausgerüstet worden sind mit so viel Munition wie noch nie und haben gesagt, nee, wir machen nicht mit. Und deshalb wurde das Feuer letztlich aus den Kesseln gerissen, bei einigen wenigen Schiffen, aber bei großen Schlachtschiffen. Feuer aus den Kesseln heißen heißt, dass die Schiffe dann tatsächlich nicht einsatzfähig sind. So ein Schiff brauchte damals 2 Tage, um angeheizt zu werden, damit es tatsächlich in die Schlacht ziehen kann. Auf dem Weg nach Kiel wurden 47 sogenannte Redelsführer verhaftet und dann in Kiel hier eingesperrt. Ja, was passiert dann? Also es ist erst so, dass sich am 1. November, das war also sozusagen der Tag, an dem die hier in Kiel eingelaufen sind, das dritte Geschwader, haben sich ungefähr 250 Matrosen im Gewerkschaftshaus getroffen. Das ist übrigens auch interessant, die treffen sich im Gewerkschaftshaus, eben auch um Kontakt zu treten mit den Arbeitern. Es ging in erster Linie darum, tatsächlich also die Gefangenen wieder zu befreien, weil logischerweise die Marinesoldaten befürchteten, dass ihre Kameraden also quasi das gleiche Schicksal erleiden wie die Meuterer von 1917, sprich, dass sie eventuell sogar erschossen werden. Und selbstverständlich versuchten sie dann irgendwie zu überlegen, hey, wie können wir unsere Leute irgendwie befreien? Und am 3. November gab es dann die große Demonstration, wo zu den Arrestzellen, zu den Gefängnissen, worauf dann tatsächlich die Herrschenden haben schießen lassen auf die Demonstration mit 9 Toten und sehr, sehr vielen Verletzten. Und das war sozusagen das Fanal. Das wurde überall rumgesprochen und dann sozusagen auch in den Kasernen fiel dann die Macht quasi in die Hände der Soldaten, weil es war, wie es so schön hieß, Bruderblut vergossen. Und da ist sozusagen jegliche Legitimation also der Herrschenden also weg gewesen.
Die Bevölkerung war zu großen Teilen des Krieges überdrüssig. Sozialistische und sozialdemokratische Alternativen wurden dem militaristischen Kaiserreich entgegengehalten. Die zweifache Ausrufung der Republik am 9. November in Berlin und die davor und währenddessen und danach stattfindenden Novemberrevolution markierte das Ende eines imperialen Deutschen Reiches und den Beginn eines demokratischen Neuversuches.
Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Ich proklamiere die Freie Sozialistische Republik Deutschland, die alle Stämme umfassen soll, in der es keine Knechte mehr geben wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit finden wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen.
Der neue Anfang, den Karl Liebknecht am 9. November proklamierte, beginnt in denselben Tagen, in denen der bewaffnete Konflikt mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 endete. Die Friedensbedingungen wurden in den Jahren 1919 bis 1923 in den Pariser Vorortverträgen geregelt. Von den Verlierermächten konnte lediglich Bulgarien die staatliche Verfasstheit der Vorkriegszeit erhalten. Das Osmanische Reich und Österreich-Ungarn zerfielen, in Russland ging das Zarentum unter, in Deutschland das Kaiserreich. An seine Stelle trat die Weimarer Republik, nach der Niederschlagung noch fortschrittlicherer Alternativen wie der Bayerischen Räterepublik. Im Nachkriegseuropa konnte sich ein emanzipatorisches Projekt, wie es Karl Liebknecht noch ausgerufen hatte, nicht durchsetzen. Denn der Erste Weltkrieg war auch der Nährboden für den Faschismus in Italien, den Nationalsozialismus in Deutschland und wurde so zum Vorläufer des Zweiten Weltkrieges. Soziale Verwerfungen als Folge der Industrialisierung, hohe Zahlen an Kriegsverletzten und Traumatisierten und konterrevolutionäre Bestrebungen. All diese Faktoren halfen rechten, autoritären und bald auch faschistischen Deutungen an Einfluss zu gewinnen. Der Historiker Marcel Bois schildert das Narrativ, mit dem die Rechten sich durchsetzen.
Von rechts gab es zwei große Erzählungen, die im Prinzip auch die dominanten Erzählungen in der Weimarer Republik waren. Das ist einerseits die Durchstoßlegende und auf der anderen Seite die sogenannte Bolschewistenfurcht. Also die Durchstoßlegende geht davon aus, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben ist und eben nur durch die Aktionen vaterlandsloser Gesellen in der Heimat den Krieg verloren hätte. Das wird halt ganz zugespitzt natürlich von den völkischen Rechten vertreten. Die Bolschewistenfurcht, also die Angst davor, dass sich sozusagen der russische Bolschewismus auf die deutsche Gesellschaft übertragen könnte, das war ein Narrativ, was sozusagen bis ins sozialdemokratische Spektrum reinreichte. Beide waren gespickt, zumindest auf der Rechten, mit antisemitischen Erzählungen und die Bolschewistenfurcht dann eben auch noch mit einem starken antirussischen Rassismus.
Das von den Nationalsozialisten kultivierte, verfälschte Bild des Ersten Weltkriegs und der Gründe der Niederlage fiel auf fruchtbaren Boden. Der große Krieg gilt deswegen heute auch als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der auch den folgenden Zweiten Weltkrieg maßgeblich beeinflusste. Umso mehr gilt es, den Blick auch auf den Widerstand gegen den Krieg zu lenken, der nicht unbeachtlich Anteil hatte, einen Waffenstillstand am 11. November 1918 überhaupt möglich zu machen. Die Toten des nationalistischen und imperialistischen Kräftemessens mahnen uns auch heute noch, uns dem Militarismus immer in den Weg zu stellen.